Wir begrüßen unsere Gäste hier im Studio vom Lindentheater Lindenhof kommen Sie und vom Festival 100 Jahre Pausa, 100 Jahre Bauhaus, Georg Kistner und Michael Hanisch. Hallo, schön, dass ihr da seid.
Hallo.
Und im Wesentlichen geht es heute in der Sendung um das Theaterstück Aufstieg und Fall einer Firma über die Pausa in Mössingen und die Gebrüder Löwenstein als Firmengründer. Wie kam es zu diesem großen Theaterstück, das in der Pausa Bogenhalle auch aufgeführt wird?
Naja, die Pausa Bogenhalle ist ja schon seit geraumer Zeit Spielstätte fürs Theater Lindenhof. Und im Zusammenhang mit dem 100-jährigen Bauhausjubiläum haben wir gedacht, vielleicht muss man diese Geschichte tatsächlich nochmal ein bisschen in den Fokus rücken, zumal ja auch die Gebrüder Löwenstein eigentlich in der Würdigung immer so ein bisschen zu kurz gekommen sind bisher. Und dann haben wir gesagt, das ist doch ein schöner Anlass, sowohl das Bauhaus als auch die Gründungsgeschichte dieses Theaters, dieser Firma mal zu erzählen.
Ein Theaterstück dann selber zu schreiben und uraufzuführen, ist ja nochmal ganz was anderes als bestehendes Repertoire zu spielen. Wie viel Vorlauf hatte das? Wie war der Anfang?
Ja, der Franz Xaver Ott, der hat jetzt sicher anderthalb Jahre an dem Stück gearbeitet, aber da hat ja der Löwenstein-Forschungsverein in Mössingen eigentlich schon eine große Vorarbeit geleistet und die Geschichte eigentlich gut dokumentiert. Und insofern gab es da eine tolle Unterstützung aus Mössingen und der Franz hat dann sozusagen ein biografisches Stück, könnte man sagen, über die Firma verfasst und das haben wir jetzt so während der Proben noch ein bisschen, sage ich mal, angereichert.
Ja. Kann man vielleicht auch ergänzen, dass sich der Franz ja auch mit ganz vielen Zeitzeugen noch getroffen hat, also nicht nur auf das Archivmaterial zurückgegriffen hat, sondern es gibt ja noch eine ganze Reihe ehemaliger Mitarbeiter der Pausa, die sich auch regelmäßig noch treffen und die wirklich auch so sehr an diesem Erbe der Firma interessiert sind und auch da wurden ganz viele Gespräche im Vorfeld geführt, sodass man auch wirklich auch persönliche Elemente und persönliche Schicksale auch in diesem Stück nochmal mit aufgreifen kann.
Was war deine Aufgabe als Dramaturg? Wann bist du eingestiegen?
Ich bin eingestiegen tatsächlich so kurz vor Produktionsbeginn. Ich arbeite auch jetzt erst seit einem halben Jahr fest am Lindenhof. Kenne den Lindenhof aber schon über lange Jahre. Und meine Aufgabe war jetzt sozusagen einerseits den Autor zu vertreten und andererseits ihm natürlich dann auch immer wieder zu erklären, was wir mit seinem Stück noch machen, ne? Aber der Franz war da eigentlich ganz offen, hat sich eigentlich gefreut. Ich glaube, dem war schon klar, dass also sein Gerüst, was er geschrieben hat, sich noch verändern wird während der Probenzeit. Und das hat es auch ziemlich getan.
Ist er irgendwann dann raus aus dem Produktionsprozess?
Ja, zu Probenbeginn hat er sozusagen für sich das Stück auch abgegeben und hat gesagt, jetzt ist es euers, jetzt müsst ihr damit arbeiten.
Und wie sind diese Veränderungen dann, wo waren die nötig? Und
naja, es ging in erster Linie eigentlich drum, also wir haben uns viel Gedanken gemacht, also wie kann man überhaupt tatsächlich so etwas wie eine historische Wahrheit erzählen? Gibt es sowas überhaupt? Oder ist nicht jede Art von Erzählung immer auch eine Interpretation? Und das hat uns sehr beschäftigt und wir sind eigentlich zu dem Ergebnis gekommen, dass man vielleicht gerade diese historischen Tatsachen, die historischen Quellen auch ein bisschen schützen muss. Und insofern haben wir uns dann jetzt dafür entschieden, dass wir die Figuren eigentlich jetzt gar nicht so sehr mit ihrer ganzen Biografie ins Zentrum rücken, sondern die Figuren eigentlich eher versuchen zu anonymisieren und zu typisieren. Das führt dann jetzt dazu, dass zum Beispiel alle Bürgermeister, die es im Lauf der 100 Jahre in Mössingen gegeben hat, von einer Figur gespielt werden, sodass man eigentlich eher von einem Typ Bürgermeister sprechen muss und weniger von diesen vier einzelnen Individuen oder die Fabrikanten werden auch alle von einem gespielt. Ja, also wir haben dann versucht eben darüber auch so ein bisschen die Biografie wieder ein bisschen zu schützen, weil sonst ist man natürlich immer in der Versuchung, die auch zu bewerten und womöglich tut man dann der historischen Figur Unrecht. Ne? Und das war uns sehr wichtig und dann haben wir noch tatsächlich mit einigen Fremdtexten das Stück angereichert. Bei uns gibt es zum Beispiel drei Schicksalsgöttinnen, drei sehr wunderbare, charmante alte Damen, die also quasi aus der Ewigkeit ein bisschen die Geschichte immer wieder kommentieren. Zum Beispiel mit Hölderlin-Gedichten und mit Brecht-Texten, mit Heiner-Müller-Text oder so. Also.
Die waren in der Vorlage nicht drin.
Die waren in der Vorlage nicht drin.
Und in der Vorlage waren vier Bürgermeister mit Namen drin.
Ja.
und ja. ihr habt mhm. Typ genau. draus gemacht.
Genau.
Vielleicht mal auch nochmal einfach ein bisschen den Plot, die Handlung, wie geht's los?
Die was Handlung passiert? Orientiert sich tatsächlich an der Chronologie dieser Firma. Ne? Also das Stück beginnt eigentlich tatsächlich mit dem Ende des Ersten Weltkriegs. Wir sehen also, wie die Löwensteins, die waren ja Weltkriegsteilnehmer im Ersten Weltkrieg, wie die zurückkehren und wie sie sich dann entschließen, eben aus Thüringen hier zurück nach Mössingen zu kommen und hier diese Firma zu kaufen. Und dann erzählen wir natürlich in recht plakativen Sprüngen auch die Geschichte, weil wir nur 2,5 Stunden Spieldauer haben und erzählen immerhin 100 Jahre. Also da sind natürlich Brüche drin. Dann geht es also über die Weltwirtschaftskrise in den 20er Jahren, in den Nationalsozialismus, den wir charmanterweise gar nicht auf der Bühne zeigen, sondern nur eigentlich Hitlers Machtergreifung und dann machen wir eine Pause und setzen die Erzählung dann im Anschluss, also 1949 mit dem beginnenden Wirtschaftswunder, wenn man so will, setzt die Handlung wieder ein und dann geht's zügig und recht unterhaltsam bis zum Ende, Anfang der 2000er Jahre.
Warum habt ihr den Zweiten Weltkrieg ausgespart und auch die Enteignung, Vertreibung ist dann auch...
Die ist erzählt, aber also die Zeit des Zweiten Weltkriegs und die ist für diese Firmengeschichte natürlich jetzt weniger interessant, weil die Löwensteins müssen dann nach England emigrieren, werden dazu gezwungen, die Firma abzugeben und dann haben wir gesagt, das ist doch eigentlich, dann... Im Sinne dieser Firmengeschichte gar nicht so bedeutsam. Ne?
Was sind so die, das sind die Eckpfeiler und so und dann sind es in verschiedenen Akten oder wie sind diese Trennungen dann auch die Jahrzehnte, wie habt ihr das quasi,
das sind die Übergänge? Das wird sozusagen in die Handlung integriert. Man erfährt im Zuge der Handlung immer auch in welcher Zeit man sich gerade aufhält. Ne? Also es wird schon deutlich, glaube ich.
Sowohl im Text als auch dann, ist es auch dann optisch sichtbar?
Das ist auch optisch zu sehen, ja.
Wie sind die dann dargestellt, die verschiedenen Jahrzehnte?
Das zeigt sich natürlich auf jeden Fall in den Kostümen, es zeigt sich in der Musik. Musik spielt ja auch eine ganz entscheidende Rolle in dem Stück und es zeigt sich einfach auch im Ton tatsächlich. Im Ton, in der Sprache des Textes, die verändert sich also schon deutlich. Also diese ganzen 20er Jahre, die natürlich sehr, sehr massiv davon bestimmt sind, dass also die Bauhauskünstler sozusagen nach Mössingen kommen, der große idealistische Traum irgendwie von der Verwirklichung dieser Bauhaus-Idee, Handwerk und Kunst miteinander zu verknüpfen. Das ändert sich dann natürlich in der Zeit des Faschismus, wo der Ton deutlich schärfer wird. Wir haben eine Rede von Adolf Hitler integriert. Also da merkt man einfach natürlich schon an der Diktion, dass wir uns in anderen Zeiten bewegen.
Und man sieht das auch eindeutig auch im Bühnenbild, ja. Das muss man auch noch ergänzend erwähnen. Die Herausforderung ist ja in der Bogenhalle ein Theaterstück zu inszenieren. Es handelt sich ja da um eine 120 Meter lange Industriehalle, die fast zur kompletten Länge ausgespielt wird, also im hinteren Bereich nicht ganz, aber es ist ein sehr langer, tiefer Raum. Und der Bühnenbildner hat da sich auch was einfallen lassen, um eben die unterschiedlichen Zeiten zu verdeutlichen, indem er eben auch ganz klar trennt in ein Büro Vorkriegszeit und ein Büro Nachkriegszeit. Also ein Büro eben vor dem Zweiten Weltkrieg, eins nach dem Zweiten Weltkrieg und ein Entwurfsatelier eben in der gleichen Anordnung. Und zudem gibt es eben auch noch einen langen Steg, der aufgebaut ist und der auch eben ja symbolisch wie so eine Art Zeitstrahl funktionieren kann.
Wodurch unterscheiden sich die Büros?
Ja, einfach auch durchs Interieur natürlich, durch die Ausstattung. Ist ja auch von der Firmengeschichte her so, es gab zwei Standorte. Die ursprüngliche Firma, als die 1919 gegründet wurde von den Löwensteins, war die noch im alten Dorf Mössingen, also mitten im alten Dorfkern. Und dann nach dem Zweiten Weltkrieg wurden ja neue Firmengebäude eben errichtet. Damals noch außerhalb des Ortes, jetzt eben auch eigentlich mitten im Ort gelegen. Aber dadurch ergeben sich natürlich schon rein architektonische Unterschiede und natürlich auch hier spiegelt sich der Geschmack der Zeit wieder.
Welche Herausforderungen birgt es, diese große Halle zu bespielen?
Naja, also die Tiefe ist natürlich eine rein akustische Herausforderung auf jeden Fall und eine optische natürlich auch, weil wir natürlich die ganze Tiefe des Raumes auch nutzen. Aber der Philipp Becker hat von Anfang an eigentlich ein Konzept entwickelt, was auch viel mit Live-Kamera und Videoeinsatz gearbeitet hat. Und über die Live-Kamera können wir also sozusagen in diese einzelnen kleinen Räume, die eigentlich so live recht schwer einzusehen sind für die Zuschauer, über die Live-Kamera kann man die dann natürlich über Projektionen sichtbar machen.
Und die Leinwand hängt dann über der Bühne?
Es gibt drei Projektionsflächen. Eine hängt ganz hinten, die ist sehr groß. Und dann gibt es noch zwei kleinere, die sind vorne, weiter vorne beim Publikum. Und da übertragen wir eben gerade diese kleinen Büroszenen. Und das ermöglicht uns natürlich auch eine verhältnismäßig intime Spielweise, aber wir können es trotzdem veröffentlichen für die Zuschauer.
Und das Publikum sitzt auf, sind es Tribünen? Oder
ja, ist es eine Tribüne, genau, es ist eine Tribüne. Also wer schon mal in der Pausa gewesen ist, ich glaube, es ist immer diese Zuschauersituation, genau. Oder? Also diese 300-Plätze-Tribüne, die so ansteigt. Die Sichtverhältnisse sind eigentlich gut.
Und man schaut eben in die Tiefe des Raums rein, auf eben diesen langen Steg, den der Bühnenbildner Benny Küng da gebaut hat. Dieser Steg ist auch eben kein Steg im eigentlichen Sinn, sondern ist natürlich auch wiederum eine Reminiszenz an die Pausa, an die alte Pausa, denn in der alten Pausa gab es eben 60 Meter lange Drucktische, auf denen eben die Stoffe bedruckt worden sind, und eben ein symbolischer Drucktisch steht eben in der Mitte dieses Raums und symbolisiert natürlich auch dadurch ganz viel aus der Firmengeschichte schon raus. Und für den Zuschauer ist es einfach, glaube ich, schon sehr reizvoll, eben auch diese Kombination zu sehen zwischen eben den Live-Video-Elementen, die übertragen werden auf den Leinwänden, die eben, wo man auch wirklich merkt, es ist live gespielt, es ist eben nicht eingespielt oder vorbereitet. Wir hatten zwar auch Videodrehs zur Vorbereitung für große Massenszenen, die wir eben als Einspieler dann bringen, aber eben durch dieses Live-Spiel und dann auch eben unterschiedliche Perspektiven, die sich daraus ergeben, und man hat einerseits eben die Leinwand, auf die man guckt und sich das angucken kann, andererseits weiß man, okay, es wird in dem Moment im Büro eben gespielt, hatte auf der anderen Seite noch diesen langen Steg, der in die Tiefe führt und einen auch so einen Sog entwickelt nach hinten. Das finde ich unglaublich reizvolle Ideen dahinter.
Was natürlich auch toll ist, ist, dass wir sozusagen in einer historischen Stätte spielen. Also es ist ja kein Theater, sondern wir spielen eigentlich am Originalschauplatz des Geschehens. Und das macht es nochmal zusätzlich interessant, weil wir ja eigentlich sozusagen an einem musealen Ort spielen, auch mit ganz vielen Originalgegenständen aus der Pausa. Und deswegen haben die Zuschauer auch Gelegenheit, so vor der Vorstellung quasi das Museum einmal zu besuchen und auf die Bühne zu gehen und sich diese ganzen Original- und Nachbaugegenstände anzuschauen. Und dann verändert sich sozusagen, also wird aus diesem Museum plötzlich ein Theater. Also dieses Museum, was eigentlich ja eher, sage ich mal, unbelebte Gegenstände enthält, wird plötzlich belebt und entwickelt ein Eigenleben und eine Geschichte. Und das finde ich eigentlich einen sehr schönen Ansatz.
Wie habt ihr das akustische Problem gelöst, oder? Das mit dem Klang, dass das diese aus der Halle überall hinklingt?
Naja, erstmal natürlich über Masse. Also wir haben einen großen Bürgerchor aus über 40 Menschen. Das ergibt natürlich schon an sich schon eine recht starke Stimme. Und dann haben wir natürlich immer auch die technischen Möglichkeiten, ne? Also über Mikrofonierung. Ja.
Und dann klingt es.
Dann klingt es, ja.
Ich würde sagen, das ist natürlich auch so eine Besonderheit vom Theater Lindenhof. Georg hat es gerade schon angesprochen, die Masse eben an diesem Chor aus Bürgern, aus Mössingern, ist ja nicht das erste Projekt, das Theater Lindenhof in der Bogenhalle macht, das so groß angelegt ist. Es gab schon eben ein Stück zum Mössinger Generalstreik, auch ein historischer Stoff, war ja der einzige Massenstreik, der einzige Massendemonstration gegen die Machtergreifung der Nationalsozialisten 1933 in Mössing stattgefunden hat. Da hat es Lindenhof schon mit Mössinger Bürgern gearbeitet. Davor gab es eben die Schutzsuchenden, eine antike Tragödie, die in dieser Halle eben aufgeführt worden ist unter Beteiligung von ganz vielen Leuten. Und das ist eben auch das Tolle, eben, dass man tatsächlich, dass das Theater Lindenhof es auch schafft, eben die Leute aus Mössing und Umgebung eben mit an Bord zu holen, mit reinzuholen, dass da auch Begeisterung geweckt ist, eben dieses Erbe, das eben im Herzen der Stadt liegt, nicht verkommen zu lassen. Es ist ja von der Geschichte her so, die Pausa ist ja in 2000er Jahren insolvent gegangen. Es war zur Diskussion, eben die Gebäude alle abzureißen. Dann hat die Stadt Mössing die Gebäude aufgekauft. Jetzt wird peu à peu renoviert. Eine Halle ist renoviert, wird als Stadtbücherei, Ausstellungsfläche genutzt. Die ehemalige Kantine ist Café, aber eben diese Bogenhalle, wo das Theater drin spielt, ja, die ist eigentlich noch im wahrsten Sinne des Wortes Industriebrache. Also wo noch die alten Rohre sind, wo viel Staub liegt, wo die Böden uneben sind, aber das ist eben auch der Reiz, eben da das wieder mit Leben zu füllen und dann eben auch Leute aus der Geschichte, aus dem Ort selber reinzuholen und zu sagen, Mensch, wir spielen jetzt hier ein Stück über die Geschichte dieses Ortes und die haben Lust und sind dabei und haben ganz viel Energie und es ist wirklich beeindruckend auch zu sehen, wie viel Zeit sich eben die über 40 Leute nehmen, die dann wirklich ja fast jeden Abend in die Pausa kommen, um zu proben, die teilweise ihre Pfingstferien geopfert haben, teilweise ihren Urlaub geopfert haben und das ist auch eine Sache, die man muss man, glaube ich, an der Stelle einfach mal würdigen.
Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Wir begreifen eigentlich also diese Menge der Bürger auch als eine Hauptrolle in dem Stück. Ja? Also auf jeden Fall.
Wie habt ihr die gefunden? Wie ist dieser Prozess der Bürgerbeteiligung? Wie läuft der ab?
Also es war ja nicht das erste Projekt, was das Theater Lindenhof eben unter Bürgerbeteiligung gemacht hat. Das heißt, es gab schon so einen kleinen Stamm an Mitspielern, die schon beim Generalstreik mitgemacht haben oder davor schon eben bei den Schutzsuchenden mitgemacht haben. Ansonsten haben wir tatsächlich einfach einen Aufruf gestartet, haben Flyer verteilt, haben über die Presse kommuniziert. Wir suchen Leute, die Lust haben mitzumachen. Und hatten dann ein erstes Infotreffen anberaumt, da waren tatsächlich noch mehr Leute da waren es knapp 70 Leute, die da waren. Wir mussten dann natürlich auch sozusagen abfragen, weil einfach klar war, es sind von Mitte Mai bis eben Anfang Juli jetzt eine sehr intensive Probenzeit. Da hat ja auch nicht jeder dann komplett Zeit und hat auch von sich aus wieder gesagt, okay, ich würde zwar gern mitmachen, aber ich krieg's zeitlich nicht hin. Aber dass dann eben trotzdem letztendlich über 40 Leute geblieben sind, die gesagt haben, wir haben Lust dazu, wir machen damit, das ist natürlich auch toll. Und wir haben uns dann immer wieder getroffen im Vorfeld und eben mit denen gesprochen, einfach auch über die Situationen, was wird von ihnen erwartet, um was geht's in dem Stück. Und dann haben wir parallel dazu die Leute, die eben gesagt haben, ja, wir würden gerne mitmachen, können aber nicht mitmachen, die haben wir nicht einfach so rausgeworfen, sondern denen haben wir die Möglichkeit geboten, ich hatte es vorher schon erwähnt, es gab zwei Videodrehs, wo eben Szenen vorproduziert worden sind und da hatten die Möglichkeit, bei diesen Videos dann zumindest so ein Stück weit mit dabei zu sein und über die Videos mit präsent zu sein.
Wie war das Anforderungsprofil, außer die Zeit zu haben, wenn man im Chor ist, dann muss man da auch noch singen können?
Nein. Also singen muss man nicht können, also es ist tatsächlich, es geht um Euphorie, Begeisterung und dann ein Minimum an Disziplin, dass man eben zuverlässig auch bei den Proben mitmacht, aber ansonsten gab es kein Anforderungsprofil, wir haben keine Altersbeschränkungen, wir haben, also das hängt dann wirklich in erster Linie daran, dass man theaterbegeistert genug ist, die viele Zeit da reinzustecken. Ja.
Also es ist auch so eine Devise vom Theater Lindenhof, wer mitmachen will, darf mitmachen. Ja. Also wir haben kein Casting oder ähnliches gemacht. Natürlich, wie oft bei solchen Projekten, hat man mehr Frauen, die Lust haben, an sowas mitzumachen, als Männer. Also das heißt, da haben wir dann hinterher nochmal so ein bisschen gezielt auch ein bisschen gefragt oder dann bei Herren, wo es vielleicht am Anfang ein bisschen schwierig war von den Zeiten oder so, haben wir vielleicht nochmal nachgehakt. Na, hättest du nicht doch Lust mitzumachen? Wir können eigentlich noch einen Mann mehr gebrauchen. Und so hat sich dann wirklich ein tolles Ensemble auch ergeben. Ja. Und ich sehe das immer, wenn ich abends, bin ich immer am Anfang der Proben mit dabei, einfach falls Fragen sind oder sowas. Und wie ich sehe, mit welcher Begeisterung und Lust, die da kommen und was sich da auch jetzt schon an Kontakten und Freundschaften entwickelt hat im Team, das ist einfach auch eine ganz tolle Qualität und auch eine tolle Sache, die Theater da ermöglichen kann. Also wirklich auch ein Raum sein, der eben soziales Zusammentreffen ermöglicht. Und man hat dieses soziale Zusammentreffen nicht nur in der klassischen Theatersituation, sondern eben jetzt schon in der Probensituation. Und ich bin mir sicher, da entstehen die einen oder anderen Kontakte, die auch über das Stück hinaus erhalten bleiben werden.
Kann aber auch zusätzlicher Stress bedeuten für professionelle Schauspieler, Regisseure, die andere Abläufe gewohnt sind, sich darauf einzulassen?
Ja, Philipp Becker, glaube ich, der arbeitet sehr gerne. Auch ich sage immer lieber Amateure als Laien, weil es tatsächlich ja eine, also eigentlich große Theaterliebhaber sind und deswegen passt der Amateur eigentlich besser. Und ich glaube, Philipp arbeitet gerne mit Laien, weil er tatsächlich auch die Kraft des Originals sozusagen sehr zu schätzen weiß. Und ich habe noch nicht den Eindruck gehabt, als gäbe es irgendwelche Konflikte zwischen den professionellen Schauspielern und den Messingern.
Also das ist vielleicht auch noch ganz gut an der Stelle zu erwähnen. Es gibt natürlich nicht nur diesen großen Bürgerchor, sondern es gibt auch noch ein großes Ensemble aus professionellen Schauspielern, wie Gewer es gerade schon gesagt hat, das eben teilweise aus Ensemblemitgliedern vom Theater Lindenhof besteht, dann aber auch ein paar Gäste mit dabei sind und vor allem auch fünf junge Schauspieler von der Hochschule in Zürich, wo Philipp Becker, der Regisseur, eben auch unterrichtet und die da eben von der Hochschule angehende Schauspieler mitgebracht hat, die eben das Team mit ergänzen. Und das ist, glaube ich, auch nochmal was ganz Tolles, eben da auch eine wirkliche Altersspanne drin zu haben, dass man eben ganz junge Schauspieler hat und eben schon erfahrene Kollegen, die mit dabei sind.
Mhm. Ja. Und dann haben wir, was spielt denn der Chor für eine Rolle? Was macht der Chor?
Der Chor ist die Arbeiterschaft. Also, und die Arbeiterschaft spielt naturgemäß in der Geschichte einer Firma natürlich eine Hauptrolle. Ne? Aber das Schöne ist, dass es eigentlich nur zwei Sprecher gibt, also den Meister und den Lehrling, die sozusagen stellvertretend für die Arbeiterschaft das Wort ergreifen. Und ansonsten spielen sie Bevölkerung. Ne?
Und welche Rolle hat die Arbeiterschaft im Verlauf dieser Pause, 100 Jahre Pause, auch da gespielt? Naja, welche?
Es sind natürlich immer die Leidtragenden der Entwicklung, die unter der Geschichte Leidenden, ne, eigentlich. Es gibt diesen Moment des Generalstreiks, der Michael hat ihn schon erwähnt, wo man versucht, sich auch mal zu ermächtigen und Stellung zu nehmen. Aber dieser Generalstreik wird eben auch ganz bitter niedergeschlagen. Die Anführer des Generalstreiks werden heftig bestraft. Und insofern, es ist ja auch keine Neuigkeit, dass sozusagen eigentlich die normale Bevölkerung immer unter den Auswirkungen der großen Geschichte zu leiden hat.
Ne? Und natürlich auch letztendlich, was finde ich auch in dem Stück ganz gut rauskommt, ist natürlich auch wirklich den Arbeitsalltag, dass das eben durchaus auch anstrengend ist und dass eben bei allem, was heute an der Pausa und der Geschichte Pausa so interessant scheint, das heißt immer, ja, die Pausa und die Künstlerstoffe und die Pausa hat die Künstler nach Mössing geholt, das heißt die Bauhauskünstler in den 20er Jahren oder in den 50er Jahren, die großen Nachkriegskünstler, die für die Pausa Stoffe entworfen haben. Das ist ja das Erbe, was sozusagen immer hochgehalten wird, was die Pausa vielleicht auch herausragend macht als Firma. Aber man darf ja auch nicht vergessen, in Hochzeiten hatte die Pausa über 600 Mitarbeiter und die haben da tagtäglich geschuftet. Und man darf auch nicht vergessen, dass viel der Produktion Handarbeit war. Also die Qualität dieser Stoffe hat sich einfach auch daraus ergeben, dass die Leute eben per Hand diese Stoffe bedruckt haben, mit riesengroßen Drucksieben, mit Rakeln, die von zwei Personen bewegt werden mussten, und zwar per Hand bewegt werden mussten. Und die standen dann halt auch mal 10 Stunden mit gebeugtem Rücken über so einem Drucksieb und haben die ganze Zeit gearbeitet. Und das, finde ich, kommt eben in diesem Stück auch sehr schön rüber, mit einem Lied auch, was eben in einem Stück erzählt, wo wirklich auch diese Monotonie dieses Alltags auch eine Rolle spielt. Und auf der anderen Seite aber auch eben dieses, dass die Leute und die Mitarbeiter der Firma sich diesem Betrieb trotzdem zugehörig gefühlt haben und ein Teil dieses Betriebes waren. Und das ist sicher auch was ganz Herausragendes, die Pausa, die Firmengeschichte der Pausa einfach auch mit einhergeht, dass diese Identifikation mit dem Betrieb eben über die Arbeit hinausging, sondern es war wirklich ein Stück des Lebens, des Alltags. Und Pausa ist bis heute in Mössingen einfach so ein Punkt, wo viele Leute auch immer noch hadern damit, dass eben die Pausa insolvent gegangen ist, weil sie für sie ein Stück weit das Leben bedeutet hat.
Woher kommt das, oder kam das, diese Identifikation, diese starke Übereinstimmung auch mit den Idealen oder mit der Also Identität?
Ich glaube, historisch gesehen kommt es einfach daher, dass es der Firma tatsächlich einfach gerade dann eben mit dem Neuanfang nach dem Zweiten Weltkrieg sehr gelungen ist, eben die Leute zu binden, indem tatsächlich einfach auch das Gemeinschaftsgefühl gestärkt worden ist. Die Pauser war eine der ersten Firmen, die sozusagen mit einem Corporate Design gearbeitet hat, also im wirtschaftlichen Bereich, im Verkaufsbereich. Und auf der anderen Seite war dieses Corporate Design eben auch nach innen. Die Firmenleitung hat große Betriebsausflüge organisiert, hat Firmenfeste organisiert, Sommerfeste auf dem Innenhof, auf dem Werkshof der Pauser, wo es ganz beeindruckende Bilder gibt, wo eben dieser Hof wirklich toll dekoriert ist und die Leute eben feiern und sich schick gemacht haben. Und dadurch hat es einfach die Firmenleitung auch geschafft, die Leute eben wirklich an die Firma zu binden und ihnen ein Stück weit Lebensgefühl im kleinen Städtchen Mössingen zu geben.
Wenn ich an Arbeiterschaft denke, dann denke ich aber auch und Unternehmen, dann auch, da muss es doch auch mal Konflikte gegeben haben, oder? Die Arbeiter haben die nicht auch mal ihre Rechte eingefordert gegenüber der Firmenleitung, oder?
Ja, also es hat sicher Konflikte gegeben, die machen wir jetzt aber nicht so sehr zum Thema.
Das ist dann.
Also wir versuchen tatsächlich auch eher, also sozusagen ein bisschen diesen Bauhaus-Traum tatsächlich zu beschreiben, mit dem die Firma ja ein ursprünglich mal antritt, und als dann nach dem Zweiten Weltkrieg sozusagen wieder neu angefangen wird, knüpft man eigentlich an diesen Bauhaus-Traum an und an diese Grundidee, wir wollen Handwerk und Kunst miteinander in Verbindung bringen und wollen beides gleichermaßen würdigen. Und was Michael eben beschrieben hat, also die Handwerker haben sich, glaub ich, sehr wertgeschätzt gefühlt in dieser Firma. Weil das eben tatsächlich Teil der Idee und Teil dieses Bauhaustraums gewesen ist, dass man sagt, also die Handwerker sind genauso kostbar und genauso wertvoll wie die Künstler in dieser Firma. Ne? Und ich glaube, das macht einen Großteil der Attraktivität aus, die Pauser immer ausgeübt hat auf die Leute.
Ist das dann auch eine Form von Idealisierung? Oder man muss sich halt beschränken auch auf eine Erzählart?
Ja, ich würde es jetzt gar nicht vom Theater her nicht als Idealisierung
unbedingt
sehen. Weil natürlich ist es im Theaterstück so, man kann nicht 100 Jahre komplett eben in 2,5 Stunden erzählen. Letztendlich ist es aber natürlich das Herausragende dieser Firma, was man erzählen muss. Diese Idealisierung, die du gerade angesprochen hast, die hat aber tatsächlich nicht nur eben oder findet bis heute statt. Also das ist bis heute, ich merke das immer wieder auch bei Führungen über das Pauser-Gelände, wenn Leute mit dabei sind. Die Pauser, dieser Traum, der da eben seit den 20er Jahren aufgebaut worden ist, der wirkt eigentlich bis heute nach. Und insofern kann man, glaube ich, auch und sollte man, glaube ich, auch nicht jetzt zwanghaft versuchen, da auch was zu zerstören. Ja. Man muss es aufarbeiten, aber ich glaube, das gelingt im Stück eigentlich relativ gut. Ja. Es gibt durchaus Aspekte, wo auch Probleme angesprochen werden, auch in der Geschichte der Pause und auch Probleme eben zwischenmenschlicher Art oder auch zwischen Vorgesetzten und so. Also es wird nicht ausgeblendet, aber es ist auch, soll natürlich auch wirklich einen kompletten Umriss der Pause widerspiegeln.
Genau. Und dann bietet ja durchaus sozusagen die große Geschichte genug Konfliktstoff. Ja, also wir konzentrieren uns vielleicht ein bisschen mehr auf die Konflikte, die Pauser in den Zeitläuften hatte. Ja.
Aufstieg und Fall einer Firma, Pauser, ein Stück Geschichte, ein Theaterstück von Franz Xaver Ott. Premiere ist am 11. Juli und dann wird es gespielt bis zum 28. Juli. Wir reden noch gleich weiter mit Georg Kistner, dem Dramaturgen, und Michael Hanisch, dem Festivalleiter sozusagen, dem Organisationsleiter, über das Stück und hören jetzt ein paar Takte Musik auch aus dem Stück. Da ist ja die Württembergische Philharmonie auch mit dabei, aus dem 6. Satz der Symphonie, die Teil ist des Theaterstücks Tschland bis, ein Ausschnitt aus dem 6. Satz eben. 100 Jahre Pausa, 100 Jahre Bauhaus, das war ein Ausschnitt aus der Symphonie, die letzte Woche ihre Uraufführung hatte in der Pausa Bogenhalle, und Teile dieser Symphonie finden Eingang in das Stück Aufstieg und Fall einer Firma. Premiere ist am kommenden Samstag.
Donnerstag
ist es, der 11. Ja. Samstag spielt ihr es dann auch. Ja, die Württembergische Philharmonie war nicht nur jetzt letzte Woche da im Einsatz, sondern die sind auch bei jeder Aufführung in der Bogenhalle dabei. Nochmal neue Herausforderung.
Absolut. Also es würden, wir hatten ja jetzt letzten Samstag eben die Uraufführung der Symphonie. Das war natürlich schon beeindruckend. Wir hatten 65 Orchestermusiker in der Bogenhalle sitzen, in dieser Industriehalle. Die saßen teilweise auf dem alten E-Strich mit ihren Stühlen. Also auch das war ein ganz besonderes Bild erstmal und dann auch ein besonderer Klang eben in dieser Industriehalle, klassische Musik zu hören, auch wenn sie von einem zeitgenössischen Komponisten ist. Also so rückblickend auf dieses Konzert, es gab viel, sehr viel Begeisterung und sehr viel positives Feedback. Und das Tolle eben daran jetzt auch ist, eben die Württembergische Philharmonie hat eben diese Symphonie jetzt nicht nur einmalig gespielt, sondern wird eben mit 30 Musikern jeden Abend bei den Aufführungen mit dabei sein und wird nächste Woche die Endproben natürlich dann komplett mit begleiten. Und auch das natürlich, das erklärt auch so ein bisschen diesen, dass es so ein begrenzter Zeitraum ist, dass das Stück jetzt erstmal nur bis Ende Juli gespielt wird. Denn wenn man jetzt mal zusammenfasst, wir haben vorhin erwähnt, wir haben 40 Bürgerinnen und Bürger aus Mössingen, die mitspielen. Wir haben knapp 15, also genaue Zahl,
13
Schauspieler. Professionelle Schauspieler, die mitspielen und 30 Musiker, die mitspielen. Dazu natürlich noch das Technikteam vom Theater Lindenhof und das Abendpersonalteam vom Theater Lindenhof, die alle unter einen Hut zu kriegen und Aufführungen zu organisieren, das ist natürlich wirklich eine Herausforderung und insofern erstmal nur diese Aufführung bis Ende Juli, aber es ist ja auch nicht gesagt, dass wir das Stück nicht nochmal dann weiterspielen, weil ich glaube, die Nachfrage ist dementsprechend da. Aber um nochmal zurück auf die Philharmoniker zu kommen, das hat ja Cornelius Grube auch letzten Montag, als wir hier mit in der Sendung waren, schon erzählt, dass es auch ein großer Wunsch war, eben nicht nur einen Spieler zu erstellen, sondern auch mal live mit dabei zu sein, denn die Württembergische Philharmonie hat ja sonst eigentlich keine live-musikalische Begleitung von Bühnenwerken, sondern spielt ja tatsächlich eben Konzerte und für die ist es natürlich auch mal was ganz Neues, eben ein Projekt live zu begleiten.
Aber eben logistisch, organisatorisch, ne, neu, also bringt natürlich auch ja, Herausforderungen mit sich. Wie habt ihr die jetzt auch schon dabei gehabt in den Proben, die Musiker? Oder wie macht ihr das?
Die Musiker haben wir noch nicht dabei gehabt. Die Musik haben wir tatsächlich bisher als Konserve immer nutzen können. Die steigen jetzt tatsächlich in den Endproben erst mit ein, das Orchester. Ja.
Der Dirigent war aber schon bei Proben mit dabei, weil für den ist es natürlich besonders wichtig, auch Abläufe zu kennen, seine Einsätze zu können, ein Gefühl für den Abend auch zu bekommen, für das Stück zu bekommen. Insofern, es verzahnt sich jetzt auf den letzten Metern sozusagen immer mehr miteinander. Die logistische Herausforderung betrifft aber nicht nur Termine, sondern auch hier wieder eine Raumherausforderung, denn 30 Musiker brauchen natürlich Platz. Wir haben zwar eine riesige Fabrikhalle, die wir aber natürlich auch in der Tiefe bespielen und bespielen wollen. Und das heißt, auch da war die Herausforderung natürlich für das Orchester eine Tribüne aufzubauen, sodass sie einerseits sehr präsent sind und Teil des Projektes sind, andererseits natürlich die Spielvorgänge auch nicht behindern, weil die Industriehalle bietet halt keinen Orchestergraben, wie man das aus einem normalen Stadttheater kennt.
Ja. Wie habt ihr ausgewählt, welche Ausschnitte aus der Musik, aus der Symphonie dann fürs Theater auch passen?
Das hat tatsächlich Philipp Becker schon im Vorhinein, also der hat schon eine längere Zusammenarbeit mit dem Johannes Hoffmann immer wieder, die standen also auch in der Entwicklung der Komposition schon immer miteinander in Verbindung. Und insofern hat Philipp Becker, glaube ich, sehr genau beschrieben, was er sich vorstellt, auch für einzelne Szenen. Und das ist, glaube ich, tatsächlich gemeinsam entstanden, die Auswahl, die jetzt in der Aufführung verwendet wird.
Also hatte er auch schon im Laufe des Komponierens schon gesagt oder war das erst so dann Komposition fertig und dann gucken wir nach
Elementen? Ja, ich glaube, Johannes hat schon seine Symphonie komponiert und Philipp hat dann darin seine Entdeckungen gemacht, ja.
Aber dann der Regisseur und nicht der Autor, sondern dann für die Umsetzung auf der Bühne. Nochmal vielleicht zu den Figuren, die auch spielen. Die Löwenstein-Brüder, Arthur und
Felix.
Felix Löwenstein sind schon Hauptfiguren?
Ja, sind schon Hauptfiguren, ja. Wobei wir natürlich ihre Geschichte eigentlich nur bis zur Emigration nach England erzählen. Und dann übernehmen diese jungen Schauspieler aus Zürich, die Felix und Arthur spielen, auch andere Rollen im zweiten Teil des Stückes.
Ja, was sind die beiden für Figuren? Wie stellt ihr sie da im Stück Arthur und Felix Löwenstein?
Ja, ich würde sagen, wir beschreiben sie als große Enthusiasten, als junge Männer mit einer großen Leidenschaft für ihren Beruf und eben auch sehr infiziert von der Bauhaus-Idee, wir beschreiben wahrscheinlich ihr Schicksal als Juden auf eine sehr tragische Weise, wie ich finde, wobei wir erzählen eigentlich gar nicht, dass sie sich so mit ihrem Judentum arg identifizieren, sondern sie sind Juden, weil sie Juden sind, aber der Glaube bedeutet ihnen jetzt, glaube ich, nicht so zentral viel.
Das Tragische an der Geschichte von Arthur und Felix ist natürlich einfach auch dieses, sie kommen aus dem Ersten Weltkrieg, bauen ein Unternehmen auf, schaffen es, dieses Unternehmen wirklich wirtschaftlich gut zu führen und künstlerisch gut zu führen, also diesen Spagat wirklich auch ganz toll hinzukriegen. Und dann kommt eben diese Tragödie, die sie gar nicht beeinflussen können, eben weil die politischen Verhältnisse anders sind. Sind sie plötzlich eben die Persona non grata und sind eben gezwungen, den Betrieb abzugeben. Und das ist natürlich, dieses persönliche Schicksal, finde ich, hat schon was von klassischer Tragödie.
Absolut,
auch, dass eben was von außen reinkommt auch und man eigentlich nicht mehr rauskommt aus der verfahrenen Situation.
Kann man dramaturgisch ja sicher dann auch sehr dramatisch darstellen, oder?
Ja, ich glaube, das findet auch statt.
Ja.
Also die Szene, wo sie ihre Firma sozusagen zwangsverkaufen müssen, die hat schon eine große und auch eine Größe und auch eine große Tragik, finde ich.
Also, so wie sie inszeniert ist.
Eine große Emotionalität, auf jeden Fall. Ja.
Ist da so ein Nazi-NS-Bürokrat, der dann die Unterschrift einfordert, oder wie habt ihr es gemacht?
Ja, wir erzählen eigentlich diese ganzen Figuren, die sozusagen für das Böse verantwortlich sind, erzählen wir über zwei Todesgestalten, die sich eigentlich durch das ganze Stück ziehen und die alles Unheil anrichten, was im Laufe der Geschichte so passiert. Und die spielen also in dieser Szene eben auch die beiden Richter, die dafür sorgen, dass die Firma zwangsverkauft werden muss. Also einer der beiden muss auch diese entsetzliche Hitlerrede zur Machtergreifung zum Beispiel halten. Und die sind eben immer für das Unheil zuständig, diese beiden Figuren.
Die dann später auch die Insolvenz verkünden dürfen oder was gibt es sonst noch?
Die auch die Insolvenz verkünden dürfen, die auch als Insolvenzverwalter sich dann darum streiten, wer denn nun eigentlich die Konkursmasse der Pausa übernehmen darf. Und da gab es ja auch noch eine historisch recht tragische Geschichte, weil in dem Zusammenhang sich ja einer der Investoren dann wohl auch das Leben genommen hat. Und diese ganzen Fatalitäten, die werden über diese beiden Tode erzählt.
Ja. Und das ist vielleicht auch eben, so viel darf man, glaube ich, zu dem Kunstgriff des Stückes und des Abends eben auch verraten. Wir hatten vorhin schon eben das Thema, dass sich dann natürlich auch sehr viel widerspiegelt. Das spiegelt sich natürlich 100 Jahre Geschichte, nicht nur eben die Firmengeschichte wieder, sondern die Geschichte, die Weltgeschichte wieder, die Weltkriege, die stattgefunden haben, das Wirtschaftswunder, aber eben auch dieser wirtschaftliche Niedergang oder auch immer wieder auch dieses Aufhalten. Und das, glaube ich, der tolle Kunstgriff auch, dass es diese beiden Todesfiguren gibt, dass es eben diese drei älteren Damen gibt, die eben so schicksalsgöttinnenmäßig das Geschehen immer wieder kommentieren beziehungsweise reflektieren, sodass es eben auch wirklich eben über ein rein dokumentarisches Stück hinausgeht und eben auch auch die als dramaturgische Elemente eben was Poetisches und auch eben was, ja, ich würde es fast schon, dadurch, dass es so mythische Figuren sind, eine Todesfigur, eine Schicksalsgöttin, eben auch eben was ja generell sehr Existenzielles mit sich bringt.
Ja. Die Sachen sind alle dann hinterher entstanden auch? Waren die Negativbotschafter und die Schicksalsgöttin, das sind die
Kniffe? Also die Negativbotschafter, die gab es auch schon in der Fassung von Franz Ott. Die Schicksalsgöttin sind tatsächlich dazu entstanden, ja.
Wann agieren die? In was für Szenen?
Die haben tatsächlich eher so eine kommentierende Funktion. Also das sind drei sehr unabhängige alte Damen, die sozusagen von außen immer kluge, aber wirkungslose Beiträge liefern zum Verlauf der Geschichte, würde ich mal sagen. Wie das so ist mit göttlichen Weisheiten. Ne? Die werden ja leider nicht berücksichtigt von den Menschen.
Tut sich nichts.
Ja.
Hier, die Brüder Löwenstein oder die Familien, wurde ja nochmal Kontakt aufgenommen dann erst in den letzten 15 Jahren. Mhm. Spielt das dann auch nochmal eine Rolle?
Auch? Das ist sozusagen am Ende tatsächlich der große Moment. Also der findet auch in unserer Inszenierung noch statt. Wir nehmen Bezug auf diesen Besuch von Harold Livingston und Doris Angel, den Nachfahren der Löwensteins, und haben uns da eine besondere Schlusspointe überlegt, die möchte ich aber eigentlich jetzt noch nicht verraten.
Also, das wäre auch sehr schade, die jetzt zu verraten, aber insofern der Bogen sozusagen geht nicht nur über eben das Ende der Firma, die in die Insolvenz geht, hinaus, sondern letztendlich schlägt das Stück dann auch auf zu dem, was eben in den letzten Jahren passiert, die Aufarbeitung der Firmengeschichte, die Aufarbeitung der Geschichte der Familie Löwenstein, eben auch dort den Löwenstein-Forschungsverein, und dass eben die Pausa wirklich auch wieder vermehrt ins Zentrum des Interesses rückt und eben nicht das brachliegende Industriedenkmal ist, sondern eigentlich ein lebendiger Ort wieder werden soll und auch eben, finde ich, auch dort das Theaterstück wird.
Ja.
Und da gibt es ja auch noch weitergehende Pläne. Kann man darüber dann auch schon reden, die Entwicklung der oder...
Oh, da würde ich mich, glaube ich, zu sehr aus dem Fenster lehnen, beziehungsweise da gibt es natürlich Pläne auch für die Pausa. Ich meine, ich habe es vorhin schon erwähnt, ein Teil der Pausa ist ja schon mit neuem Leben befüllt, und es gibt auch sicherlich auch Gespräche mit Investoren, wie mit den anderen Gebäuden weiter gehandhabt werden wird, aber ich glaube, da würde zu sehr Stadtpolitik, und da gibt es, glaube ich, nichts Offizielles, was man verkünden darf und kann, also was ich auch gar nicht weiß, ehrlich gesagt.
Also, aber von kultureller Seite aus Wünsche und Vorstellungen kann man theoretisch ja schon äußern, wie man damit.
Ja, also der Lindenhof hat ja schon nachhaltig klar gemacht, dass er immer wieder gerne in der Pause Theater spielt. Also wir haben ja im letzten Jahr da auch eine große Produktion Brust Off drin gemacht. Der Christoph Biermeier hat die inszeniert damals. Und ich glaube, das ist schon sehr deutlich, dass von Seiten des Lindenhofs das Interesse groß wäre, also immer wieder da größere Produktionen drin stattfinden zu lassen, weil also die Raumkapazitäten am Lindenhof selber sind natürlich nicht so komfortabel, und es gibt viele Stücke, wo man tatsächlich so eine Halle gut brauchen kann. Also wenn das in irgendeiner Weise Berücksichtigung fände bei der Stadtpolitik, wäre das schön.
Also dem würde ich mich persönlich auch anschließen, weil ich finde auch, so wie eigentlich jetzt der Auftakt auch gemacht worden ist, finde ich, das ist eine ganz gelungene Kombination eben aus einem lebendigen Ort, wo die Leute eben die Möglichkeit haben, ins Café zu gehen, aber eben auch Orte der Kultur, der Bildung, die Stadtbücherei, die Ausstellungsfläche, und eben dann ergänzt eben durch die Bogenhalle, die momentan durchs Theater eben bespielt wird. Ja. Dadurch entwickelt sich einfach, finde ich, ein schönes Forum des Gedanken- und Ideenaustausches, und das, finde ich, wiederum würde eigentlich das Erbe der Firma ganz gut weiter transportieren, weil das war immer dieser Austausch zwischen Kunst, zwischen Handwerk, Neues zu wagen, neue Ideen auszuprobieren und nicht nur auf die sichere Seite zu gehen und sich dem Zeitgeschmack zu fügen, sondern eben auch mal eben Modernes zu wagen, Neues zu wagen. Und also wirklich angefangen mit den Bauhauskünstlern in den 20er Jahren, die eben Stoffe für die Pause entworfen haben. Ich finde, das ist ein Erbe, das sich eben durch so ein
auf jeden Fall
Kulturcampus gut transportieren lassen würde.
Auf jeden Fall. Ich persönlich fände es auch sehr schade, wenn also diese Halle, die ja irgendwie da in Mössingen steht, wie so ein bisschen eine offene Wunde auch, und also gerade in dem Zusammenhang mit den jetzt renovierten Hallen oder sowas, das finde ich schon auch toll, dass man sozusagen in diesem Provisorium, da hat man andere Möglichkeiten, als wenn die jetzt auch sehr schön wieder aufgehübscht wird und Teil des schön angelegten Löwensteinplatzes würde. Also ich würde tatsächlich sehr dran hängen an diesem
Charme,
an dem Charme und an der Historizität auch dieses Ortes. Ich habe vorhin beschrieben, also dass wir natürlich diesen Ort auch ein bisschen als Museum betrachten und als Dokument der Geschichte. Ja. Und das finde ich schon auch sehr schützenswert und sehr kostbar.
Ja. Und es birgt ja Möglichkeiten für eine Stadt, auch die Strahlkraft zu erhöhen. Ja, also Mössingen kann sich dadurch ja auch profilieren, wenn sie in sowas auch
also
investiert.
Also diese Produktion Ein Dorf im Widerstand seinerzeit, die hat ja wirklich hohe Wellen geschlagen. Also da war Mössingen tatsächlich kurzzeitig ein feuilletonistisches Highlight.
Wie ist das jetzt? Also Bauhausjubiläum ist ja auch, wird ja extrem feuilletonistisch ausgeschlachtet und zelebriert. Allerdings Fokus mehr auf den Osten Deutschlands. Was merkt man da für Resonanz jetzt hier auf das Festival?
Also das Besondere ist ja, dass tatsächlich eben Mössing eigentlich so einer der wenigen Orte in Süddeutschland ist, wo diese 100 Jahre Bauhaus eine Rolle spielen, wo sie auch eben kulturell begangen werden. Es gibt eben eine Broschüre von der Kulturstiftung des Bundes, die eben dieses Jubiläum auch aufgreift, eine Deutschlandkarte, und der süddeutsche Raum ist ja fast gar nicht vertreten durch das Bauhaus. Es ist Stuttgart noch und eben Mössingen. Und das ist aber schon auch das eben das Besondere, und dadurch ergibt sich auch nochmal ein neuer Fokus, glaube ich, auch auf die Pausa an sich, eben auch die Pausa eben in der Tradition des Bauhauses zu sehen und als eben als Bauhaus-Standort zu sehen, auch wenn natürlich jetzt nicht es keine Ausbildungsstätte war, sondern die Leute vom Bauhaus hierher gekommen sind und für eine Firma gearbeitet haben, haben sie dann natürlich trotzdem dieses Ideenmaterial und Gedankengut eben nach Mössingen und nach Stuttgart auch gebracht, und da kann man auch tatsächlich nochmal, muss man auch nochmal die besondere Rolle der eben der Firmengründer der Löwensteins hervorheben, die einfach auch wahnsinnig tolle Netzwerker waren und die diese Kontakte eben zum Bauhof ausgebaut haben, die eben in Stuttgart die entsprechenden Kontakte geknüpft haben und es wirklich ja auch geschafft haben. Und Mössingen war damals ein Dorf, heute ist es Stadt, aber wirklich diese Künstler in die Provinz zu holen, das ist einfach auch eine tolle Leistung.
Das kommt sicher auch in einem Stück vor, oder? Dieser Austausch, auch, die Gäste von außerhalb, werden die namentlich erwähnt oder sind die auch symbolisch?
Nein, das haben wir tatsächlich so sogar verhältnismäßig breit erzählt. Also die jungen Designerinnen aus dem Bauhaus, die kommen tatsächlich auch ziemlich zu Stückbeginn mit den Löwensteins schon direkt hierher.
Und
denen wird verhältnismäßig viel Raum gegeben. Ja. Weil es war uns auch wichtig, weil also deren Geschichte und deren Verknüpfung mit der Pausa oder so ist eigentlich tatsächlich noch nirgends wirklich gewürdigt worden. Auch deren Schicksal dann bei Hitlers Machtergreifung oder sowas, das haben wir versucht noch im Stück ein bisschen weiter auszuerzählen, als es eigentlich bekannt ist.
Ja. Also das ist auch was tatsächlich, wo man wirklich sagen muss, da gibt es wirklich noch viel zu entdecken, viel zu auszugraben aus Archiven, aber eben auch wirklich die persönlichen Schicksale nochmal zu beleuchten. Der Löwenstein Forschungsverein macht das ja im Rahmen des Festivals auch in einer Vortragsreihe eben über die Designerinnen, die hier in Mössingen gearbeitet haben, und das finde ich ganz toll, eben auch ergänzend, wenn ich jetzt einfach den Bogenschlag vom Festival, von dieser Vortragsreihe zum Theater, dass eben auch im Theaterstück diese Frauen eine Würdigung erfahren, die ihnen bisher leider nicht erfahren ist.
Was gibt es noch zu tun bis zur Premiere nächsten Donnerstag?
viel.
Oh ja, viel. Weiß gar nicht. Also es gibt noch ganz viel Licht zu machen. Es gibt noch ein Programmheft zu machen. Wir haben noch keine Fotos von der Produktion. Wir haben noch eigentlich viel zu wenig Zeit. Wir bräuchten noch sicher 2 oder 3 Durchläufe mehr, als möglich sind. Also wir stehen unter einem großen Druck, muss ich ganz ehrlich zugeben. Und am Montag kommt das Orchester. Das wird ein spannender Moment, wie das Orchester auch in dieser Halle dann klingt und wie die Abstimmung zwischen Schauspielern und Orchester funktionieren wird und so. Also es gibt noch viele abenteuerliche Punkte auf dem Weg bis zur Premiere. Also.
Wie gehst du mit dem Druck um?
Ich habe tatsächlich, bin wahrscheinlich in der glücklichen Lage, als Dramaturg den Druck am wenigsten zu spüren. Aber also ich weiß, dass also der Druck auf Technik, Regie, Bühne immens ist. Ne? Ich bin leider nicht in der Lage, den Kollegen dabei zu helfen, weil ich 2 linke Hände habe.
Und von Seiten der Schauspieler, kriegen die das auch ab?
Nein.
Gibt es dann mal einen cholerischen Regisseur oder so?
Nein. Also wirklich, was die Arbeit mit den Menschen angeht, ist alles unglaublich auf einem tollen Stand, und darauf kann man sich wirklich freuen. So. Man muss ein wenig nachsichtig sein, vielleicht bei dem einen oder anderen Technikeinsatz.
Also dann rüttelt sich's im Verlaufe der Aufführung vollends zurecht, kann man es auch so sagen.
Es rüttelt sich auf jeden Fall noch zurecht im Verlauf der Proben.
Also es ist ja auch tatsächlich jetzt noch ein bisschen Zeit bis zur Premiere.
Wir haben noch exakt eine Woche,
genau.
Und die werden wir wahrscheinlich rund um die Uhr nutzen.
Also kein freies Wochenende mehr.
Also es wird immer irgendjemand arbeiten, da bin ich ganz sicher. Also in den nächsten 144 Stunden.
Aufstieg und Fall einer Firma. Pausa, ein Stück Geschichte von Franz Xaver Ott. Premiere ist am kommenden Donnerstag und dann gibt es Aufführungen bis zum 28. Juli in der Pausa Bogenhalle in Mössingen. Vielen Dank, dass ihr da wart.
Vielen Dank für die Einladung.
Michael Hanisch, toi 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 für die Premiere und für die letzte Woche. Na, wird alles schon schief gehen. Ja,
wir bedanken uns nicht.
So ist der Aberglaube der Theaterschaffenden. Ja, man darf sich nicht bedanken, aber man darf trotzdem Glück wünschen.